Der erste Schritt, klar, ist natürlich, sich dessen bewusst zu werden und dann auch erinnert zu werden. Und wenn es der Partner ist, der sagt, hör mal zu, Schatz, jetzt stehst du wieder vor mir und nicht vor jemand anderem. Das zweite, was unfassbar schwieriger, aber auch ein wichtiger Schritt ist, Vergebung.
Ihr Lieben, ich bin Sandra Stella Triebel und das ist der Holistic Health Podcast. Willkommen. Ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen und seine Gesundheit ist nötiger denn je, finde ich. Holistic Health ist ja einer der großen Megatrends unserer Zeit und gleichzeitig ist das Thema eigentlich uralt. Also schlauen wir uns auf, gemeinsam mit meinen Gästen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und genau das ist gut so. Der Blick auf die Gesundheit endet ja nicht beim Menschen, sondern zieht einen größeren Kontext mit ein. Dabei sagen wir nicht, was richtig oder falsch ist. Dieser Podcast möge euch einfach inspirieren und euch ein Begleiter sein auf einem Weg zu einem gesunden Umgang mit sich und seiner Umwelt, was immer das für euch auch bedeutet. Und wie sagte Mark Twain so schön, seien Sie vorsichtig mit Gesundheitsbüchern. Sie könnten an einem Druckfehler sterben. In diesem Sinne, mein Gast heute ist Dr. Caroline Diekmann, Humanmedizinerin. Hat dieses Zitat jetzt nicht super gepasst? Also Humanmedizinerin, Spezialistin Gendermedizin, arbeitet an der Charité in Berlin und ist unter anderem Expertin für Post-Traumatic Growth, ein posttraumatisches Wachstum. Da werden wir gleich ein bisschen drüber reden. Herzlich willkommen, liebe Caroline.
Vielen Dank, liebe Stella. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die tolle Einleitung. Und ja, legen wir los.
Dann legen wir dann, also gleich, Butter bei die Fische, sagen die Hamburger.
Genau so.
Gut. Was bedeutet Post-Traumatic Growth oder eben posttraumatisches Wachstum? Was heißt das eigentlich?
Post-Traumatic Growth hat eine Voraussetzung, zunächst ein erschütterndes Erlebnis in der eigenen Lebensgeschichte, das die eigenen Wertvorstellungen zutiefst verunsichert hat. Und daraus dann die Lehren zu ziehen, daraus wieder aufzuerstehen sozusagen aus dieser Traumatisierung und gestärkt daraus hervorzugehen, das ist Post-Traumatic Growth, wenn man das in einem Satz zusammenfügen möchte.
Wo ist die Abgrenzung zum PTSD, also zur posttraumatischen Stress Disorder, so wie man es ja auch kennt, vor allem von Kriegsveteraninnen und Veteranen?
Also zunächst einmal ist die posttraumatische Belastungsstörung die krankheitswertige Folge von einer Traumatisierung, die mit einem verschiedenen Symptomen einhergeht, wie einem Rückzugsverhalten, einer Vermeidung von bestimmten Reizen, bestimmten Personen, Erinnerungen an das Erlebte, einer ständig erhöhten Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Flashbacks, Erinnerungslücken, eine sehr belastende Situation, in der sich die Menschen befinden. Post-Traumatic Growth kann mit dem einhergehen. Das heißt nicht, dass es entweder oder ist, sondern es kann auch...
Es kann ins andere übergehen, verstehe ich dich richtig?
Genau, richtig. Aber es kann natürlich auch sein, dass auf der einen Seite ein Wachstumsprozess beginnt und auf der anderen Seite noch die Symptome von der traumatischen Störung da sind. Und es ist auch kein linearer Weg. Ja. Man sieht auch teilweise, wenn zum Beispiel andere Erlebnisse dazukommen, man sieht auch, dass man mal Rückschritte gegangen werden in diesem Prozess. Aber es gehört dazu. Und posttraumatisches Wachstum an sich hat andere Kategorien. Da gehört dazu, wieder ein Verbundensein mit einem Selbst, mit der Umgebung. Ein gestärktes Gefühl für das eigene Selbst, für das Ich, für die Aufgabe und den Sinn im Leben. Gestärkte Beziehungen, eine neue Auffassung von dem, was in der Welt zu sein scheint, richtig oder wahr, eine neue Ansicht auf die Welt und auch eine teilweise neue Form der Spiritualität.
Da tauchen wir gleich auch noch ein bisschen ein. Jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, Post-Traumatic Growth, well, hätte ich eigentlich auch gern. Aber de facto haben ja die meisten von uns so ein posttraumatisches Wachstum tatsächlich erlebt. Sie können es noch nicht so benennen oder waren halt nicht beim Arzt und der hat ihnen gesagt, ja, haben Sie hier Prädikat Post-Traumatic Growth. Wie merken wir, dass wir Post-Traumatic Growth tatsächlich selbst erlebt haben? Wie merken wir das?
Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich muss man sagen, dass Traumatisierung bzw. wir sagen in der Fachsprache potenziell traumatische Herausforderungen oder moralische Herausforderungen, die dann auf eine Kontinuität bis hin zu den moralischen Verletzungen, PTBS, reichen. Es scheint ein Teil der menschlichen Erfahrung, des menschlichen Lebens zu sein, dass wir die einmal im Leben oder teilweise sogar mehrfach, dass uns sowas zustößt. Und auch der Prozess dann des des daran Wachsens. Ja, das ist nicht gezwungenermaßen so, nicht jeder wächst daran, leider, aber wohl doch auch schon ein Großteil der Menschen hat die Kapazität, auch aus so einer Situation dann gestärkt hervorzugehen. Woran merken wir das? Wenn der Prozess tatsächlich einmal durchlaufen ist, und der kann langwierig sein, der kann schwierig sein, leicht ist wahrscheinlich ein Wort, das jetzt nicht so häufig auftauchen wird in den nächsten Minuten. Leichtigkeit ist dann vielleicht das Gefühl danach, aber während des Prozesses ist er das eher nicht. Ja, man geht von verschiedenen Stufen aus und man kann ganz gut selbst erkennen, ob man diese Stufen mal durchlaufen ist.
Kannst du ein paar nennen?
Ja. Es beginnt zunächst einmal mit dem traumatischen Erlebnis im Sinn von der Erschütterung, von dem, wie wir die Welt sehen. Eine Erschütterung, die uns häufig zurücklässt mit dem Gefühl der Verunsicherung, der Abgelöstsein von anderen Menschen, des Misstrauens gegenüber anderen Menschen. Also wir verlieren die Wertvorstellungen, die Wertegerüste, das, was wir einmal für wahr, richtig und gut gehalten haben.
Wir verlieren Vertrauen?
Vertrauen, genau. Vertrauen ist genau das richtige Wort in das, wie die Welt sein sollte, wie die Menschen sein sollten. Und wenn wir in dieser Stufe angekommen sind oder wenn wir merken, dass uns sowas zugestoßen ist, dann kommt der erste Schritt, der uns zum posttraumatischen Wachstum bringt, und das ist einmal die radikale Akzeptanz von dem zu sagen, mir ist gerade was zugestoßen, was mich zutiefst verunsichert hat. Ich fühle sowas wie Schmerz, Trauer, Wut, Zorn, Schuld, Scham, all diese Gefühle.
Das heißt, ab dem Zeitpunkt, Toni, wo ich den Mut habe, hinzublicken und das auch zu benennen und in Worte zu packen, oder?
Genau, richtig. Genau.
Da beginnt dieses Wachstum schon.
Das ist der erste und entscheidende Schritt, zu sagen, nicht, ich muss weiter funktionieren, es muss weiterlaufen. Es kann manchmal die einzige Form sein, um tatsächlich das Leben nicht völlig außer Kontrolle laufen zu lassen, aber zu sagen, stopp, da ist mir was zugestoßen und ich schaue jetzt hin. Ich fühle hin, ich öffne mich. Das ist teilweise ein sehr, sehr langer Prozess. Manche unserer Patienten brauchen Jahrzehnte, 20, 30 Jahre, um an genau dem Schritt anzukommen. Das wäre der erste Schritt. Und dann kommt irgendwann dann der zweite. Ja, ich kann vielleicht auch nochmal sagen, wie man diese Schritte vielleicht durchlaufen kann, Übungen dazu. Das wären zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, diese Meditationen, Naturspaziergänge sind auch, oder Naturmeditation, um einfach das Gefühl für den eigenen Körper, für die eigenen Gefühle wiederzuerlangen.
Also muss man, um auf dieses posttraumatische Wachstum zuzusteuern, sich auch ein bisschen rausnehmen aus unserem busy Lifestyle und Social Media und ständig ist irgendwas. Gehört das ein bisschen dazu, wenn du jetzt sagst, Achtsamkeitsübungen, Meditation, Waldspaziergänge, das klingt so danach, als sich einmal ein bisschen abkoppeln von diesem Summen und diesem Bzzz die ganze Zeit, oder?
Das ist genau richtig. Das ist auch ein oder eine Krux, ja, die dabei ist, sich eben nicht beschäftigt zu halten, nicht weiter zu schauen, wie kann ich mich noch ablenken, was kann ich noch alles tun. Und das machen nämlich ganz viele. Ja, es ist zum Beispiel so eine Kompensationsstrategie von manchen, sich auch völlig in die Arbeit zu stürzen, ja, innerhalb von Jahren Aufstiege hinzulegen, die man sonst nicht gesehen hätte.
Die helfen ja auch manchmal, diese Ablenkungsmanöver.
Und wie? Das ist eh so eine Voraussetzung. Es gibt da kein richtig oder falsch. Jeder geht damit anders um. Nur ist es manchmal so, dass dann die Personen, die so eine Strategie wählen, die manchmal sehr, sehr funktionabel ist und erfolgreich, ja, an dem Punkt angelangt sind, wo dann Burnout kommt. Ein Gefühl von Depression, Ängste, Zwänge. Und das kann Jahrzehnte dauern, bis tatsächlich dann zum Vorschein kommt. Ja, also zur Eingangsfrage, es ist eine Entschleunigung, ja.
Genau, und vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück, weil ich das einfach so spannend finde. Ich hoffe, euch da draußen ist das auch so spannend für mich. Also wie merkt man, dass man bereits posttraumatisches Wachstum hingelegt hat? Du hast ja gesagt, das Anerkennen, das in Worte packen, das Hinschauen. Wie erkennen wir es noch?
Wir erkennen es noch in der Art der Beziehung, die wir führen. Häufig Menschen, die an so einem Wachstum angelangt sind, tiefere, engere, empathischere, authentischere Beziehungen zu anderen. Ein gestärktes Selbstwertgefühl, das Gefühl zu sagen, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich auch anderes, locker. Ein Gefühl von in der Gegenwart, im Jetzt zu sein, eben nicht in der Vergangenheit rumzugrübeln, nicht sich ständig auf die Zukunft, auf neue Ziele zu konzentrieren, sondern zu sagen, ich bin jetzt im Hier. Das ist häufig Menschen, die noch in dieser PTBS-Phase sind, nicht möglich, weil sämtliche Gefühle abgeschalten werden oder versucht werden auszuschließen.
Also Selbstschutzmechanismen dann.
Genau. All diese Kompensationsstrategien dienen natürlich, um weiterleben zu können, um weitermachen zu können, um seinen Funktionen im Alltag nachkommen zu können. Was auch ein Hinweis darauf ist, ist manchmal ein gewachsener Sinn für Spiritualität und teilweise eine Wiederentdeckung von Religiosität, aber das kann jede Form von Spiritualität sein. Und das sehen wir sehr häufig auch, ist eine Zuwendung zur Gemeinschaft. Engagieren im eigenen Kreis, in Kommunen, Verbänden oder auch ein Hinführen von anderen Betroffenen zu Möglichkeiten des Wachstums.
Also fassen wir nochmal zusammen. Du ergänzt, wenn ich was vergessen habe. Also wir erkennen an uns selber, dass wir schon mal eigentlich ganz erfolgreich durch eine traumatische Erfahrung gewachsen sind, wenn wir das in Worte packen konnten, wenn wir hingeschaut haben und unseren Gefühlen Ausdruck verliehen haben und wenn wir gestärkte Beziehungen feststellen und auch eine vielleicht neue Art von Spiritualität. Das sind so die wichtigsten Punkte. Habe ich das korrekt zusammengefasst?
Absolut. Einen kann ich noch ergänzen, und zwar eine neue Kreativität, einen neuen Lebensmut, einen neuen Lebenswille und vor allem auch, wenn uns dann plötzlich ganz viele neue Wege einfallen. Ja.
Du hast was Spannendes gesagt, es ist kein linearer Weg. Und ich denke, auch beim posttraumatischen Wachstum, wir alle erleben Trauma. Vielleicht reden wir da nochmal ganz kurz, was das wirklich ganz genau bedeutet. Aber wir alle erleben das. Und ich fände es wichtig zu wissen, es ist kein linearer Weg. Also selbst wenn man diese Dinge selber an sich feststellt und denkt, wow, ich bin richtig gut, bin eigentlich schon mal gewachsen. Es gibt keine Sicherheit, dass es nicht auch wieder 3 Schritte zurück und dann halt wieder 5 nach vorne gibt.
Genau so ist es. Wir haben das gerne mit so einer Spirale vor oder verdeutlicht, ja, die man auch dann mal abläuft. Man kommt dem Kern dann teilweise wieder nahe und man verlässt ihn aber auch wieder. Und da ist dann...
Das ist diese mühsame Arbeit, die ist so furchtbar anstrengend, oder?
Genau so. Es ist ein anstrengender Weg, aber es kann ein wahnsinnig freiender, beglückender Weg sein. Und also es gibt Rückschritte, es gibt Rückschläge, es gibt natürlich auch, das Leben spielt weiter, wie es so spielt. Es gibt wieder Rückschläge, es gibt Menschen, die sich verabschieden, die nicht mehr Teil des Weges sind. Und auch das muss man anderen auch wieder zulassen, wie im ersten Schritt. Dann erneut zur Traurigkeit und so weiter führen.
Wie schafft man das? Du hast das gerade erwähnt, es gibt Rückschläge. Das Leben ist halt eben nicht immer nur noch straight nach vorne, nicht immer einfach nur geradeaus nach vorne. Was tun, um nicht aufzugeben, wenn man merkt, vielleicht auch ganz generell, nicht nur nach einer traumatisierenden Erfahrung, sondern ganz generell im Leben, es geht immer wieder mal ein paar Schritte zurück. Wie schafft man es, dass man dann den Mut nicht verliert? Und sagt, okay, du weißt doch, es geht wieder nach vorne. Manchmal verlässt einen aber ein bisschen der Mut. Und man hat wie keine Energie mehr, gerade im Moment. Oder man hat keine Kraft mehr und denkt, what the heck, muss das jetzt sein? Ja, will ich, ich habe keine Lust mehr. Ich spüre das so sehr um mich jetzt rum oder was ich höre und was ich lese da draußen. Wie schafft man es dann eben nicht aufzugeben? Gibt es da Übungen oder hast du Erfahrungen aus der Forschung, jetzt auch an der Charité? Ich meine, du hast sehr viel gemacht im Bereich Katastrophenmedizin, du hast mit Soldatinnen und Soldaten gearbeitet und tust es noch immer. Was hilft?
Ich würde 3 Punkte kommen mir in deinem Kopf. Zum einen ist es ein Öffnen gegenüber der Gemeinschaft, gegenüber anderen Personen, gegenüber Vertrauten. Und zwar ein Öffnen hinsichtlich dessen, in welcher Position man ist, wie verzweifelt man ist, wie hoffnungslos man in dem Moment ist. Und dann über die Verbindung mit anderen neue Kraft zu schöpfen. Was wir leider teilweise sehen, ist ein kompletter Rückzug von sich selbst, von den eigenen Gefühlen, aus der Gemeinschaft. Es hat ganz viele Gründe. Eines davon ist Scham, Schuldgefühle, die dann immer noch mitspielen. Genau, also das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt tatsächlich ist auch, sich eben rauszunehmen, auf der einen Seite verbinden, auf der anderen Seite rauszunehmen, vielleicht wirklich in eine Umgebung, die einen stärkt, körperlich wie geistig regeneriert, Wir gehen gerne in Hotels, die etwas abgelegener sind, Kloster teilweise sogar, um neue Kraft auch aus der Natur zu schöpfen, aus der Umgebung, aus den Einflüssen, Eindrücken, die uns die Natur eben geben kann.
Und sind wir wieder bei dem Punkt, dass man aufpassen muss, dass nicht zu viel auf einen einprasselt, oder?
Genau, richtig.
Es gibt ja immer so viele Menschen, die wahnsinnig viele gute Ideen haben, was du mit deinem Leben jetzt anfangen sollst, oder?
Genau, das ist nämlich auch das, wenn man überlegt, mit wem kann ich mich denn verbinden, ja. Am besten tatsächlich mit Leuten, die schon Ähnliches durchlaufen haben, mit Leuten, die wissen, dass manchmal Stille heilsam ist, dass manchmal nur Zuhören heilsam ist, dass manchmal einfach nur die Anwesenheit der anderen Person schon heilsam ist, schon neue Kraft, neue Energie.
Was bedeutet denn eigentlich ein Trauma? Wann ist es medizinisch ein Trauma und wann ist es einfach ein Hiccup, sage ich jetzt mal, vom Leben, der einfach einem tierisch auf die Nerven geht? Wann ist etwas aber ein Trauma? Weil ich frage ja auf beide Seiten, weil ich glaube, es gibt da draußen noch viele Menschen, die nicht wissen, dass sie ein Trauma erlebt haben, die sich dessen gar nicht bewusst sind, wie traumatisierend Erfahrungen waren. Und auf der anderen Seite nennt man Dinge ein Trauma, die in Wahrheit ein Drama sind. Die gehen wieder vorbei. Ende der Vorstellung und weiter geht's. Also wann ist etwas wirklich ein Trauma?
Auch da überlegt die Wissenschaft selbst schon lange, um das zu definieren. Es gibt eine ganz weite Definition, die allerdings dann weniger wissenschaftlich ist, wo man wirklich sagt, das sind Herausforderungen, die das Leben so auf uns wirft. Und dann gibt es die Definition von Trauma, die sich auch gerade geändert hat in der ICD-10 und dann 11-Klassifikation. In der alten Klassifikation war noch der Wortlaut, ist vielleicht wichtig, da genau zu sein. Es ist ein Ereignis, das fast jeden zutiefst erschüttert und in großer Verzweiflung zurücklassen würde und das in jedem das auslösen würde. Das wurde jetzt gestrichen in der neueren Klassifikation und ersetzt durch ein oder mehrere Ereignisse von extrem bedrohlicher oder entsetzlicher Natur.
Das ist sehr subjektiv, was entsetzlich ist, ne?
Genau.
Für den einen ist entsetzlich, wenn er keine Croissants mehr hat am Morgen beim Bäcker. Das ist ein Drama fürs Leben schon. Er ist traumatisiert, weil es gibt kein Gipfeli.
So. Wenn er daraus wächst.
Stimmt. Eigentlich, ja, da hast du recht. Dann geht's. Wenn das sich auch nicht täglich wiederholt, dann ist es auch noch besser. Aber das ist eigentlich eine sehr subjektive Definition, ja, von Trauma.
Und zwar auch einen gewissen Willen dahinter, dass das schon auch eine subjektive Qualität hat, weil das natürlich auch durch die Kulturen verschieden ist. Die Klassifikation gilt weltweit. Man muss dann sagen, um eine posttraumatische Belastungsstörung, Abgrenzung zu einer Trauerreaktion, Anpassungsstörung, vielen anderen, die noch krankheitswertigen Symptomen, die daraus und entstehen können, zu machen, hat man noch weitere Symptome da dazu definiert, ja, dass man schon eine Abgrenzung auch treffen kann. Aber ja, tatsächlich, es wird in verschiedenen Kulturen anders aufgefasst, was Trauma ist und was es auch nicht ist.
Werden wir denn solche Erschütterungen, ich nenne es jetzt einfach bewusst einmal so, solche Erschütterungen, werden wir die jemals los? Weil das posttraumatische Wachstum, das klingt jetzt alles wahnsinnig sexy, klingt so wie so ein neuer Hashtag oder yeah, du auch und so ich auch. Aber ich finde immer spannend, werden wir diese Traumata, die wir alle irgendeines Tages erleben, die statistische Wahrscheinlichkeit ist 100%, dass wir ein Trauma erleben, also werden wir die auch wieder los?
Es ist die Frage, was loswerden bedeutet. Ziel eigentlich ist es, das zu integrieren in die Lebensgeschichte, zu sagen, das ist passiert. Und daraus haben sich Konsequenzen ergeben, aber sich zu versöhnen mit diesen Konsequenzen, das Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen, Autonomie zurückzugewinnen und dann einen neuen Weg zu gehen. Ja, daraus entstehen Heldensagen, Mythen. Daraus entsteht ganz viel unserer Kultur, Musik, Literatur, Film, name it, ja, aus Herausforderungen, aus teilweise erschütternden Erfahrungen, aus denen wir lernen können. Ich will aber, eins ist mir wichtig zu sagen, nicht das irgendwie runterzuspielen und das klein zu reden, sondern vor allem schon auch anzuerkennen, Trauma zunächst einmal wünscht man niemanden. Kommt auf uns zu, kann auf uns zukommen, werden wir es los. Ja, Ziel ist es natürlich, dass es keinen negativen Einfluss mehr auf das Leben hat, dass wir es nicht weitergeben an die nächste Generation. Ja.
Von einer Generation zur nächsten weitergeben zum Beispiel, was häufig passiert.
Genau, auch von einer Person zum nächsten.
Genau, horizontal wie vertikal an die lebenden, nahestehenden Personen wie auch an zukünftige Generationen. Bei mir hört entweder die Geschichte auf oder was ich erlebt habe, das gebe ich nicht weiter an die nächsten Generationen.
Weil das ist so schwierig. Also man merkt ja auch manchmal die Programmierung, die man natürlich irgendwo in den ersten Jahren seines Daseins erfahren hat, die einen immer wieder einholen. Ja. Ich sage jetzt noch ein persönliches Beispiel. Ich hatte eine Mutter, wo ich gemerkt habe, die hat mich zwar geliebt auf der einen Seite, ich habe mich vergöttert, um so zu sagen, auf der anderen Seite war die Liebe immer an Konditionen gebunden. Immer. Wenn du so bist, wie ich das möchte, liebe ich dich. Und ansonsten, ja, hat sie mich geschlagen oder sie hat mich geghostet, würde man heute sagen. Ja? Also hat versucht, mich da zu sanktionieren und wieder auf Linie zu bringen, sodass ich wieder funktioniere für sie als Kind. Ne? Und ich musste so lernen, dass Liebe auch unconditional, ohne Konditionen sein kann. Und ich bin jetzt seit 23 Jahren in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung mit meinem Mann. Aber der sagt heute noch ab und zu, vor allem wenn wir dann streiten, sagt, hallo, ich bin's. Ich bin's. Ich bin nicht deine Mutter. Vergiss es nicht, ich stehe hier vor dir. Dann schüttelt es mich immer und ich denke, holy cow. Ich bin mit 18 ausgezogen von zu Hause. Ich bin so lange weg von daheim, von diesem Umfeld, das mich auch so belastet hat. Meine Mutter ist seit 13 Jahren nicht mehr am Leben. Und trotzdem ist das manchmal noch so tief drin und plötzlich poppt das wieder auf und du weißt gar nicht, wieso. Ja? Und ich versuche es dann immer so zu lösen, dass ich wirklich hingucke. Aber es ist unfassbar schwer, weil du vorher gesagt hast, und das, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was du gesagt hast vorher, dieses Nicht-Weitergeben, oder? Weil man gibt es dann gerne auch an die Partnerin oder den Partner weiter. Einfach an, oder an irgendwen, ja, der gerade da ist, ja, dummerweise. Das ist wahnsinnig schwierig. Wie schafft man denn sowas? Was ist jetzt eben gerade mit deiner Arbeit auch mit den Soldatinnen und Soldaten? Vielleicht hast du da Geschichte für uns, die da draußen für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen hilfreich ist.
Der erste Schritt, klar, ist natürlich, sich dessen bewusst zu werden und dann auch erinnert zu werden. Und wenn es der Partner ist, der sagt, hör mal zu, Schatz, jetzt stehst du wieder vor mir und nicht vor jemand anderem. Und das Zweite, was unfassbar schwieriger, aber auch ein wichtiger Schritt ist, Vergebung in dem Prozess. Loslassen. Und das ist etwas, was wichtiger Bestandteil von posttraumatischem Wachstum ist, zu sehen, was nicht richtig war und das für sich selbst anzuerkennen, aber das daraus nicht dieselben Fehler weiterzugeben, dann der Person zu vergeben. Das ist das, was wir versuchen. Dazu kann man niemanden zwingen. Ja, das muss immer eine eigene Entscheidung sein, aber dass wir versuchen zu ermutigen, diese Prägung, dieses, was einem da widerfahren ist, eben abzugeben und in anderen Personen zu lassen.
Dann muss man sich selber ja auch so vergeben.
Und wie? Nicht nur anderen. Und wie? Und na gut, das steht nicht umsonst. Vergebe dir selbst und anderen. Ja, das gehört auch zusammen. Wer sich selbst vergeben kann, kann auch anderen vergeben. Und wer anderen vergeben kann, kann sich auch selbst vergeben. Das ist was, was man teilweise auch üben muss. Ja, wir lassen Briefe schreiben, wenn man nicht mehr mit der Person sprechen kann. Man kann selbst Wiedergutmachungsversuche machen. Das ist sehr schwierig, ist aber ohne diesen Prozess, ohne diesen Schritt, wird immer ein Teil von Wut und Ärger in einem bleiben. Und der kann sich dann auch so manifestieren, dass man sich irgendwann so selbst verhält, dass man irgendwann denkt, so, jetzt bin ich wie meine eigene Mutter. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Oder wie mein eigener Vater. Aber
dann hast du so History Repeating.
Genau.
Dann wiederholt sich die Geschichte. Und genau. Zwar auf ganz grausame Art und Weise, obwohl du es nicht willst, obwohl du eigentlich das Gefühl hast, gehabt hast, ich gucke doch hin. Ich bin ja nicht ganz unbewusst. Ja. Trotzdem passiert dir das.
Ja, teilweise ist das auch Epigenetik, ja. Also auch was, was wir zwar zum gewissen Teil selbst beeinflussen können, aber...
Vielleicht musst du kurz Epigenetik erklären.
Ja, das ist die Übersetzung unserer Gene und zwar unsere Lebensweise, unser Lebensstil, was uns widerfährt im Leben. Das hat Auswirkungen darauf, welche Gene in uns tatsächlich auch im Ausdruck kommen.
Also welche quasi angeschaltet?
Und welche abgeschaltet werden. Genauso. Und diese Transkription der Gene wird an die nächste Generation weitergegeben. Das heißt, wir können auch Resilienz weitergeben.
Wir geben Trauma. Traumata tatsächlich genetisch weiter. Das ist das, was, glaube ich, auch ihr da draußen wirklich mal hören müsst. Ja. Kannst du das mal wiederholen, damit es einfach Haftung bleibt?
Sehr gerne, ja. Also wir geben durch epigenetische Übersetzung unsere Gene die Traumatisierung in die nächste und auch übernächste Generation weiter. Und das sehen wir individuell, aber das sehen wir auch als Gesellschaft. Gesellschaft. Ja, wenn Gesellschaften von Naturkatastrophen, Kriegen, Zerstörung, Leid betroffen sind, dann sehen wir noch in den nächsten Generationen Ausprägung von Stress, von Traumatisierung, von Ängsten, Depressionen, Traumata, die einfach dann häufiger kommen.
Du jetzt als Forscherin, als Humanmedizinerin, wenn du solche Forschungsergebnisse hast und eben das, was du gerade erzählt hast, wurde ja zuhauf wissenschaftlich untersucht und wieder bestätigt und wieder untersucht und wieder bestätigt. Und da sitzt man dann manchmal auch vor solchen Forschungsergebnissen und denkt, wow, was machen wir jetzt damit?
Klar, und wie? Und zwar ist es, ich bin 2018 da draufgestoßen und es fasziniert einen, es bewegt einen. Und man fragt sich natürlich, was kann man tun? Was kann man nicht nur individuell in der Therapie machen oder in der Gruppentherapie, wie wir es machen, sondern was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft? Und dann kommen noch viel größere Fragen und man überlegt sich, können wir als moderne Gesellschaft eigentlich mit Traumata umgehen? Und haben wir die Strukturen, haben wir die Voraussetzungen, Menschen, aber auch Katastrophen, die möglicherweise vorstehen oder schon passiert sind, können wir die auffangen? Oder haben wir eine Gesellschaft aktuell, die im Wege steht? Ja, ich meine, damit haben wir genug Raum für Begegnungen? Haben wir ein Vertrauen? Haben wir ein Zusammengehörigkeitsgefühl? Haben wir eine Erinnerungskultur? All das gehört ja dazu.
Also gebe ich die Frage gleich nochmal an dich zurück. Haben wir denn aktuell, wenn du jetzt unsere Gesellschaft in der heutigen Zeit anschaust, haben wir einen gesellschaftlichen Umgang mit Traumata gefunden?
Ich glaube, dass das Bewusstsein viel größer ist, als es noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten war. Ja, die Forschung, Epigenetik, das Weitergeben, aber auch zu sehen, im Alltag geschieht manchen Personengruppen immer und immer wieder Formen der Mikrotraumata, nennt man die, aber auch größere Traumatisierung, sexuelle Gewalt. Was passiert eigentlich in der Kindheit und Jugend? Also das Bewusstsein ist mit Sicherheit gewachsen. Die Strukturen, das würde ich aktuell noch kritischer sehen. Es fühlen sich wahnsinnig viele Menschen allein gelassen.
Alle Menschen haben diesen Vertrauensverlust, ja, angesichts auch der vielen Unsicherheiten, die um uns rum sind. Die suchen nach Sicherheit, aber finden sie eigentlich nicht. Und dann hast du ganz, ganz große Leere.
Auch die Frage nach Spiritualität, nach Ritualen in der Gemeinschaft. All das, was wir in manchen Kulturen als sehr, sehr heilsam wiederfinden, was uns andere Kulturen...
Möchtest du uns damit sagen, wir sollten wieder mehr beten miteinander, oder?
Ich glaube, das kann in vielen Formen. Das kann in Musik, in Kunst, in vielen Formen der Gemeinschaft stattfinden.
Also immer, wenn Menschen wieder zusammenkommen, verstehe ich dich richtig.
Wenn sie zusammenkommen, gemeinsam fühlen, gemeinsam erleben, sich gemeinsam austauschen, dann...
Anderes spannendes Forschungsergebnis, was ich gelesen habe, nur weil wir gerade über Zusammenkünfte von Menschen reden. Stimmt es, dass wenn Menschen zum Beispiel oder Kinder gemeinsam einer Geschichte zuhören und es sind 10, 15 Kinder, dass sich der Herzschlag anfängt von diesen Kindern im Gleichklang und im gleichen Tempo zu bewegen? Stimmt das?
Auch das habe ich gelesen. Ja, ich fand es ein sehr spannendes Ergebnis. Ja, auch körperliche Nähe schafft es letztlich. Ja, wenn ein Kind auf dem Schoß der Mutter sitzt oder von einem Verwandten, einer nahestehenden Person, auch dann synchronisiert es. Bei Paaren passiert das.
Und Tiere machen das, Pferde machen das zum Beispiel.
Okay, kann ich mich nicht sagen.
Ja. Ja. Synchronisieren auch ihren Herzschlag.
Und das ist, was ganz weit zurückgeht. Das ist unser Vagusnerv, der für Entspannung, für Zugehörigkeitsgefühl, für das Loslassen des Stresses. Genau das, was wir bei der PTBS nicht mehr können, bei der Traumatisierung. Das sorgt dafür. Und dann kann man auch gut verstehen, warum man Gemeinschaft braucht. Auch körperliche Nähe teilweise braucht. Ja.
Also eher da draußen, vereinigt euch, wie auch immer, körperlich, geistig, spirituell, das gibt es ja verschiedene Formen. Ne? Das ist ein ärztlicher Rat. Also Entschuldigung, Caroline ist ja Doktor. Also das ist wirklich auf ärztliches Anraten hin vereinigen. Finde ich gut, oder? Hättest du auch nicht gedacht, dass unser Podcast diese Wendung
hätte ich nicht gedacht.
So nach 34 Minuten.
Ich werde nicht zum Büro hier.
Apropos, reden wir doch mal über Sex. Ja. Sexualität. Ja. Wie wichtig ist denn auch Sexualität für den Menschen in puncto Verarbeitung von Traumata?
Das ist wieder eine gute Frage.
Sie grinst. Ja, ihr seht das leider nicht, aber sie grinst.
Was passiert bei Menschen, die traumatisiert sind, ist häufig auch, dass das Sexualleben wahnsinnig leidet, dass die Partner wahnsinnig leiden. Weil der Rückzug so stark ist, weil das Sex nicht mehr stattfindet, Austausch nicht mehr stattfindet. Also ja, natürlich, sobald man sich öffnen kann, sobald man Nähe wieder zulassen kann, gehört es natürlich auch dazu, weil natürlich auch die Beziehung an sich ein wahnsinnig stabilisierender Faktor Faktor ist. Und ja, klar, nicht selten werden Partnerinnen und PartnerInnen in die Therapie auch mit einbezogen, zu sehen, zu sagen, wie stellt man wieder Nähe her? Ja, jetzt kommen wir nämlich doch zu den Pferden zurück. Es gibt zum Beispiel Pferdetherapie, wo über das Tier, das sehr, sehr sensitiv ist, was Gefühle, was Emotionen angeht, über das Tier wieder eine Verbindung geschaffen wird.
Also Pferde streicheln, Katzenhunde, genau, helfen auch auf einem zufriedenen Weg zu einer schönen Sexualität.
Absolut.
Das ist schön zusammengefasst. Sehr gut. Ich kenne dieses ganze Thema dieses Rückzugs und kein Sex mehr haben, eben auch aus der Stressprävention. Und ich höre immer wieder mal von Therapeuten, die sehr viele Burnout-Patienten, also Erschöpfungsdepressionen behandeln, die sagen, es ist ein Warnzeichen, wenn man keine Lust mehr hat auf diese körperliche Vereinigung.
Auf jeden Fall. Jegliche Form von Rückzug, auch natürlich sexuell, kann sich natürlich auch fragen, dem Partner dann, was passiert da eigentlich bei ihm, und das auch als Warnzeichen aufnehmen, ja.
Das ist nämlich spannend, weil das beobachte ich ja auch an mir. Wenn ich Stress habe, dann sage ich, keine Lust heute. Und dann morgen, ja, Dienstag auch nicht. So, und irgendwann ist wieder Wochenende.
Weihnachten.
Schön. Und Weihnachten. Genau. Nein, ernst. Also man muss ja dann schon wieder aufpassen, glaube ich auch, dass man sich wieder auf diese körperliche Nähe einlässt. Ja?
Ja.
Also dass man sich da wieder hingibt und auch wieder eben öffnet. Und das auch wieder als was Positives sieht oder sogar als Stressreduktion. Meine Güte, ist auch möglich. Ja? Also man kann Sexualität ja durchaus auch mal als das sehen, wenn man es liebevoll tut.
Und wie? Und deswegen auch die Körpermeditation, das in sich reinspüren, um zu merken, also selbst, um sich selbst wieder wahrzunehmen, aber auch vielleicht um zu merken, naja, vielleicht fehlt mir tatsächlich ein bisschen was an Kontakt. Vielleicht brauche ich das wieder. Auch das, wie gesagt, leicht ist nicht das Wort des Tages. Auch das ist ein Weg, ja, manchmal die schönsten Erfahrungen wirken zunächst wieder Anstrengung in solchen Phasen, wie man es gar nicht mehr braucht oder will.
Haben wir vielleicht in unserem Umfeld, also ich glaube, den meisten da draußen geht es so, dass wir vielleicht auch jemanden kennen, der ein Trauma erlebt hat, der da gerade drin steckt, dem man helfen möchte. Kann man diesen Menschen helfen? Und wenn ja, wie? Oder ist es manchmal auch besser, gar nicht zu helfen? Den Menschen spirituell gesprochen mal leiden zu lassen, bis er genug gelitten hat, damit er selber einsieht, dass er was ändern muss.
Wenn man allgemein sprechen will, dann ist eine Handreichung immer das, was ich raten würde. Zu sagen, ich bin da, ich bin an deiner Seite und ich kann Stille ertragen, wie du kannst dich mir öffnen, einen Raum schaffen, in dem die Person trauern kann oder wütend sein kann. Das ist auch sehr individuell, wie Personen trauern. Da gibt es auch kein richtig und falsch erstmal. Ja, es gibt Menschen, die so weit zurückgezogen sind, die auch eine gewisse Form der Opferrolle angenommen haben, dass es für Außenstehende unmöglich scheint, da nochmal ranzukommen.
Auch ja, weil das Umfeld auch aufhört zuzuhören, wenn natürlich diese Traumata, diese Dramen sich dann immer wieder in dieser Opferrolle neu aufführen. Oder?
Genau, und dann kommt es eben auch zu sowas wie einem Wiederholungszwang. Manchmal wiederholen sich dann genau bei diesen Personen wieder und wieder ganz, ganz schreckliche Dinge, für die das natürlich niemand auch, oder die, vor allem die Person, die es betrifft, erstmal nichts kann. Aber aus dieser sehr passiven Haltung bedarf es dann schon einiges an Energie, Kraft, Therapie auch, um da wieder rauszukommen.
Super, so spannend. Ich habe so viel gelernt und so viel gelacht mit dir. Das war super, super schön. Und zu guter Letzt möchte ich dich noch fragen, liebe Caroline, was möchtest du uns über das Wachsen nach einem Traumata mitgeben zum Ende dieses Podcasts über Holistic Help?
Mir fällt ein Zitat ein, das ich wahnsinnig schön finde, von Rumi, wie das Hof, mancher ist ein Begriff. Und zwar, die Wunde ist der Ort, in dem das Licht eintritt in den Körper. Und wenn wir uns überlegen, dass Trauma von griechisch Wunde kommt, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Bild, das uns sagen kann, wir können wachsen, wir können das als irgendwann auch als Chance annehmen und da gestärkt rauskommen und irgendwann sagen, ja, ist mir passiert, aber hier bin ich dann doch wie Phönix.
So spannende und auch lustige Minuten mit dir. Mille, mille grazie. Danke euch fürs Zuhören und danke an unseren Gast Dr. Caroline Dickmann. Der Podcast Holistic Health wurde in den Studios von Barry in Zürich aufgezeichnet. Wir sind da in dem kuscheligen Ort in Zürich-West und zeichnen das auf. Und der Podcast ist in Kooperation mit der Community von Ladies Drive entstanden, sowie Küng Wellness, eurem Partner für gesamtheitliches Wellness zu Hause. Küng Wellness, schaut euch das mal an. Das ist ein ganz, ganz spannender und super schöner Partner von uns, dem wir diese Podcast-Serie überhaupt auch verdanken, ehrlich gesagt. Also, ihr da draußen, fühlt euch umärmelt und denkt daran, wir sind mehr als die Summe unserer Einzelteile. Ich bin Sandra Stella-Triel und wir hören uns, wenn du magst, beim nächsten Holistic Health Podcast.